Wir sind in unserem Schema für das Kartellverbot nun beim letzten Punkt bei der Freistellung. Und hier müsst ihr in zwei Schritten vorgehen. Nämlich zunächst einmal müsst ihr die Freistellung nach einer GVO, einer Gruppenfreistellungsverordnung prüfen. Und wenn das hier nicht einschlägig ist, dann müsst ihr die Einzelfreistellung nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV prüfen, beziehungsweise nach § 2 GWB, wenn ihr im § 1 GWB seid und nicht im 101 AEUV. Genau, kommen wir zu dem ersten Punkt, den Gruppenfreistellungsverordnungen. Was sind das? Gruppenfreistellungsverordnungen sind die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 AEUV modifiziert durch eine Verordnung durch die Kommission. Das könnt ihr auch hier mal beispielhaft sehen. Verordnung der Kommission über die Anwendung des Artikel 101 Absatz 3 AEUV. Und hier seht ihr, dass dieser 101 Absatz 3, der wird eben durch eine Verordnung der Kommission wird der modifiziert. Und deswegen sind die auch ja im ersten Schritt anzuwenden und danach ist erst der 101 Absatz 3 ja in seiner puren Form anzuwenden. Okay, der Zweck hinter den Gruppenfreistellungsverordnungen ist ein ganz logischer. Und zwar, der 101 Absatz 3 AEUV, jetzt in seiner puren Form, der ist, ja, ziemlich unbestimmt, sage ich mal. Also, da hat das Gericht sehr viel abzuwägen. Und das ist halt rechtsunsicher für die Unternehmen. Und in den Gruppenfreistellungsverordnungen, da stehen dann, ja, zum Beispiel in der Vertikal-GVO, da gibt es Zahlen, zum Beispiel im Artikel 3, da gibt es eine Marktanteilsschwelle und da gibt es halt konkrete Verhaltensweisen, die sind da deutlich näher spezifiziert als im super schwammig gehaltenen Artikel 101 Absatz 3 AEUV. Und dann kann natürlich ein Unternehmen in diese Gruppenfreistellungsverordnung reinschauen und dann sehen, ah ja, das ist erlaubt und das darf ich dann vereinbaren mit, jetzt bei der Vertikal-GVO, mit meinem Handelspartner auf der nachgelagerten Ebene. Okay. Beispiele für Gruppenfreistellungsverordnungen. Ich habe keine Ahnung, wie viele es gibt. Es gibt aber wohl, ja, also ich denke, ja, jedenfalls mehr als 5. und ja, genau, ihr seht hier Vereinbarungen betreffend Forschung und Entwicklung. Natürlich wollen wir die Forschung und Entwicklung fördern. Deswegen gibt es dann eine Gruppenfreistellungsverordnung, die dann ja Anreize schafft, dass Unternehmen vielleicht sich zusammentun und dort zusammen forschen oder sowas. Kraftfahrzeugsektor, wahrscheinlich kommt das von Deutschland, weil bei uns in Deutschland ist ja der Automarkt ziemlich ausgeprägt. Und genau, auch noch andere. Die wichtigste, und das ist auch die einzige, die ich für meine Klausur kannte, das ist hier die letzte Gruppenfreistellungsverordnung, die über vertikale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen, die sogenannte Vertikal-GVO. Und da möchte ich ein bisschen Zeit drauf verwenden, weil das ist auch ziemlich klausurrelevant. Bei mir kam sie in der Klausur sogar vor. Okay, die Vertikal-GVO. Warum gibt es überhaupt diese Vertikal-GVO? Hier ein klassisches Argument im Kartellrecht. Vertikale Koordinierungen sind nicht so schlimm wie horizontale Koordinierung. Das könnt ihr auch immer bei der Wettbewerbsbeschränkung schreiben, um zu begründen, ob die bewirkt oder bezweckt ist. Eine horizontale Vereinbarung, also beispielsweise Apple und Samsung, wenn die was vereinbaren über den Handyverkauf, ja, das ist sehr schlimm. Aber eine vertikale Vereinbarung, also zum Beispiel zwischen Apple und Mediamarkt, das ist nicht so schlimm, weil Mediamarkt verkauft nur, die sind halt nur Händler, während Apple auch die iPhones herstellt und so weiter. Genau. Vertikale Koordinierung können nämlich dazu führen, dass es Effizienzsteigerungen gibt, zum Beispiel bei Exklusivvereinbarungen oder auch ja, die Bündelung von Vertriebswegen oder Effizienzeffekte bei selektiven Vertriebssystemen. Und das finden wir natürlich als Kartellrechtler gut. Deswegen sind vertikale Koordinierungen nicht so schlimm. Grundsätzlich. Natürlich bedeutet das nicht, dass eine vertikale Koordinierung niemals eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung sein kann. Das ist nicht der Fall. Eine vertikale kann sehr wohl auch eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung sein. Okay. Wie prüfen wir jetzt die Vertikal-GVO? Die prüfen wir in 4 Schritten. Wir brauchen einmal den Anwendungsbereich, dann die Marktanteilsschwellen, dann prüfen wir die schwarzen Klauseln und dann die grauen Klauseln. Und ihr seht, okay, ja, ich hätte hier hinter dem Anwendungsbereich noch Artikel 2 schreiben sollen. Also die Vertikal-GVO ist wirklich sehr einfach aufgebaut. Im Artikel 1 stehen so Begriffsbestimmungen drin, zum Beispiel da bei dem Buchstaben G ist es, glaube ich, da werden die selektiven Vertriebssysteme definiert. Und also wenn ihr immer eine Definition sucht, dann schaut ihr in den Artikel 1 und dann kommt ihr in den Artikel 2. Da geht es um den Anwendungsbereich, dann prüft ihr den Artikel 3, dann prüft ihr den Artikel 4 und dann prüft ihr den Artikel 5. Also wirklich super einfach. Fangen wir mit dem Anwendungsbereich an und dort müsst ihr einmal prüfen, liegt eine vertikale Vereinbarung vor? Hier vertikale Vereinbarung, da könnt ihr einfach in den Artikel 1.1 Buchstabe A schauen und da ist definiert, was eine vertikale Vereinbarung ist. So, dann muss eine vertikale Beschränkung vorliegen, das steht auch im Artikel 2.1 drin. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist eine vertikale Beschränkung? Da schaut ihr dann in den Artikel 1.1 Buchstabe B rein. Und hier müsst ihr regelmäßig, oder eigentlich immer, nur nach oben verweisen, weil wenn eine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, dann ist das eine vertikale Koordinierung vorliegt, die zu einer Wettbewerbsbeschränkung führt, dann ist das eine vertikale Beschränkung. Dann darf keine Spezial-GVO einschlägig sein. Okay, schenken wir uns in den meisten Fällen. Also kann man in der Klausur meistens weglassen. Und dann noch der letzte Punkt, der noch ganz interessant ist, den erwähne ich dann auf der nächsten Folie. Das ist der Artikel 2 Absatz 4 Vertikal-GVO. Gut, dann, nachdem ihr den Artikel 2 geprüft habt, geht ihr in den Artikel 3. Beim Artikel 3, da müsst ihr auf den Marktanteil schauen. Gegebenenfalls müsstet ihr eine Marktabgrenzung machen, aber die habt ihr meistens schon vorher gemacht. Deswegen müsst ihr einfach hier nur schauen, ob die Beteiligten weniger als 30% Marktanteil auf dem relevanten Markt haben. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir weiter zu dem Artikel 4 Vertikal-GVO und das sind die sogenannten Kernbeschränkungen. Hier, genau diesen Artikel 4 kann man auch zur Argumentation oben bei der Wettbewerbsbeschränkung heranziehen, aber okay. Hier bei dem Artikel 4 ist es wichtig, die Rechtsfolge sich zu vergegenwärtigen. Wenn der Artikel 4 Vertikal-GVO einschlägig ist, dann bedeutet das, dass diese gesamte Koordinierung, diese vertikale Koordinierung, die ist dann insgesamt nicht freigestellt. Das ist wichtig. Während bei dem Artikel 5 die Rechtsfolge ist, dass diese eine Regelung, die unter den Artikel 5 dann halt fällt, dann ist nur diese eine Regelung nicht freigestellt. Die übrigen Regelungen bleiben jedoch unberührt. Das heißt, wenn der Hersteller von Handys oder von Parfüms, wenn der mit seinen Händlern ganz viele oder eine Vereinbarung schließt und in dieser Vereinbarung sind mehrere Klauseln drin, dann müsst ihr natürlich immer differenzieren. Und dann prüft ihr die Klausel X, dann die Klausel Y, dann die Klausel Z. Und wenn hier die Klausel Y unter den Artikel 5 fällt, dann ist die Klausel X und Z, die sind noch in Ordnung. Also die sind weiterhin freigestellt. Während, wenn es der Fall ist, dass die Klausel Y unter den Artikel 4 fällt, ja, dann ist die ganze Vereinbarung, ja, die nicht freigestellt, also auch die Klausel X und Z leiden darunter. Jetzt noch ganz kurz zu dem Artikel 2 Absatz 4 Vertikal-GVO. Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Diese Freistellung gilt jedoch für zwischen konkurrierenden Unternehmen geschlossene, nicht wechselseitige vertikale Vereinbarungen, wenn, und hier jetzt der Buchstabe A, der Anbieter auf der vorgelagerten Stufe als Hersteller, Importeur oder Großhändler und zugleich auf der nachgelagerten Stufe als Importeur, Großhändler oder Einzelhändler von Waren tätig ist, während der Abnehmer ein auf der nachgelagerten Stufe tätiger Importeur, Großhändler oder Einzelhändler jedoch kein Wettbewerber auf der vorgelagerten Stufe ist, auf der er die Vertragswaren bezieht. Okay, hier müsst ihr einfach mal, wenn ihr das in der Klausur lest, dann denkt ihr euch, was ist denn das? Genau, und deswegen möchte ich einfach nur das mal hier ganz kurz vorstellen. Der Artikel 2 Absatz 4, das ist der sogenannte duale Vertrieb. Und nehmen wir mal das Beispiel vom iPhone. Apple trifft jetzt eine Vereinbarung mit Mediamarkt über den Vertrieb von iPhones. So, jetzt müsst ihr wissen, man kann natürlich auf apple.com gehen und dort direkt von Apple das iPhone kaufen. Das ist möglich. So, das ist natürlich auch möglich bei Mediamarkt. Man kann in den Mediamarkt gehen und dort das iPhone kaufen. Das heißt, auf dieser Ebene, auf dieser Verkaufsebene, Verkauf an Kunden, da sind die sogar horizontal im Verhältnis zueinander. Aber Apple stellt natürlich die iPhones her und gibt die dann an Mediamarkt, verkauft dann welche an Mediamarkt, wo dann Mediamarkt diese iPhones dann in seinem Geschäft ausstellt. So, und jetzt kommt dieser Artikel 2 Absatz 4, Buchstabe A. Erstmal würde man dann sagen, ah ja, die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Okay, die sind hier, Mediamarkt und Apple sind Wettbewerber in Bezug auf Verkauf von iPhones an den Kunden. Aber, und dann kommt dieser Buchstabe A, und der Buchstabe A sagt jetzt, na, wir müssen schauen, Apple stellt die Handys her und Apple verkauft die Handys, während Mediamarkt nur die Handys verkauft. Und deswegen sind die nur auf dieser nachgelagerten Stufe Wettbewerber, nicht aber auf der vorgelagerten Stufe. Nur Apple stellt diese Handys her, Mediamarkt nicht. Und deswegen, solange die beiden Partner nicht auf beiden Marktstufen der Produktion und dem Handel integriert sind, sondern der gebundene Abnehmer, also hier Mediamarkt, gerade nicht als konkurrierender Hersteller fungiert, so ist es bei uns, sondern nur auf der Handelsstufe tätig ist, ist die vertikale Vereinbarung freigestellt. Genau, also das ist dieser Artikel 2 Absatz 4 Vertikal-GVO. Gut. Und damit bin ich eigentlich schon durch mit der GVO. Wir kommen jetzt noch relativ kurz zu dem 101 Absatz 3 AEUV. Genau, der ist hier geregelt und hier solltet ihr die Voraussetzung tatsächlich auswendig lernen. Es muss einen Effizienzvorteil geben. Das ist ja kaum hier rauszulesen aus dem 101. Der Wortlaut ist ja missraten. Dann eine angemessene Verbraucherbeteiligung. Da steht hier angemessene Beteiligung der Verbraucher am Gewinn. Dann eine Unerlässlichkeit. Das Wort steht hier bei diesem A. Und dann noch keine Ausschaltung des Wettbewerbs. Das steht hier bei dem B. Das sind die vier Voraussetzungen. Und hier müsst ihr natürlich die Definitionen kennen. Kommen wir zu der ersten Voraussetzung, dem Effizienzvorteil. Das ist jeder objektiv nachvollziehbare ökonomische Vorteil. Gut. Das klassische Beispiel sind hier die Economies of Scale. Also, wenn ich 100 Kopfhörer produziere, dann kostet mich die Produktion eines Kopfhörers vielleicht 50 Euro. Wenn ich aber zehntausende Kopfhörer produziere, dann kostet mich die Produktion eines Kopfhörers vielleicht nur noch 30 Euro. Weil natürlich dieser Massenbezug, da kann man auch Mengenrabatte vereinbaren und so weiter. Und wenn man, ja, also Economies of Scale, das ist anerkannt. Und deswegen, das wäre zum Beispiel ein Effizienzvorteil. Natürlich ist kein Effizienzvorteil die Monopolrendite. Offensichtlich. Gut. Ja, darauf wollte ich noch ein bisschen mehr eingehen, auf die Umwelt und das Klima, weil das so, ja, aktuell ist und deswegen ist das wahrscheinlich, ja, zumindest es ist nicht unwahrscheinlich, dass das bei euch in der Klausur vorkommt, weil das ist ein kompliziertes Thema. Umwelt und Klima können Effizienzvorteile sein, zum Beispiel, und das ist so das einfachste Beispiel bei Umwelt und Klima, das ist so der verringerte Stromverbrauch. Wenn eine Koordinierung geschlossen wird und diese Koordinierung führt dazu, dass die Produkte weniger Strom verbrauchen, ja, dann ist das natürlich ein nachvollziehbarer ökonomischer Vorteil, weil, ja, ich freue mich natürlich, wenn meine Geräte weniger Strom verbrauchen, das kostet mich ja weniger Geld. So, also, es gibt da noch ein paar problematischere Konstellationen, aber der Wortlaut mit diesem Effizienzvorteil ist sehr weit zu verstehen und auch die Kommission geht in den Leitlinien davon aus, dass auch andere Umweltaspekte ein Effizienzvorteil sein können. Zum Beispiel, ja, so faire Produktion oder sowas, das kann auch ein Effizienzvorteil sein. Weil damit häufig auch eine Qualitätssteigerung des Produktes einhergeht. Okay. Genau, letztes Problem, worauf ich nochmal ganz kurz eingehen möchte, das ist die enge Bestpreisklausel, weil das war auch ziemlich aktuell mit diesem Booking.com-Fall. Und hier hat der BGH gesagt, ja, wenn man suchen, vergleichen und buchen kann auf dieser einen Plattform, zusätzlich kann man auch noch die Bewertung sich ansehen als Kunde, das ist natürlich ein enormer Transparenzgewinn für den Kunden und auch ein verminderter Transaktionsaufwand. Also das ist ganz klar ein Effizienzvorteil. Was den BGH aber bei Booking.com gestört hat, das war die Kausalität zwischen der Bestpreisklausel und den Effizienzvorteilen. Denn die positiven Auswirkungen ergeben sich nicht erst aus der Verwendung der Bestpreisklausel, sondern auch ohne diese Bestpreisklausel hat man immer noch die Möglichkeit zu suchen, zu vergleichen, zu buchen und die Bewertung sich anzusehen. Dafür braucht man keine Bestpreisklausel. Und deswegen hat der BGH das schon bemängelt. Okay. Die Kommission sagt aber, diese engen Paritätsverpflichtungen sind in der Regel freigestellt. Ja. Aber Booking.com verwendet die, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ja, ist ein kompliziertes Thema, aber auch klausurrelevant. Könnt ihr euch, wie gesagt, in diesem Fallbuch nochmal anschauen oder natürlich auch nachlesen. Dann die zweite Voraussetzung von dem 101 Absatz 3 AEUV ist die angemessene Verbraucherbeteiligung am Gewinn. Und das ist die, ja, wohl komplizierteste Voraussetzung, weil hier erstens müsst ihr wissen, wer ist denn überhaupt Verbraucher im Sinne des 101 Absatz 3? Und Verbraucher meint natürlich jetzt nicht den Paragraph 13 BGB, sondern Verbraucher im Sinne des 101 Absatz 3 AEUV meint die Marktgegenseite, also die Kunden. Okay. Dann, wann ist jetzt eine angemessene Verbraucherbeteiligung gegeben? Und hier, das müsst ihr wirklich in der Klausur nennen als Prüfmaßstab, die Angemessenheit ist in der Regel dann gegeben, wenn die Verbrauchervorteile die Nachteile, die durch die Wettbewerbsbeschränkung entstehen, überwiegen, dann ist eine angemessene Verbraucherbeteiligung gegeben. Und das ist natürlich super kompliziert, das festzustellen. Da muss man halt wirklich argumentieren. Beispiele für diese angemessene Verbraucherbeteiligung sind Preissenkung, Verbesserung der Qualität, Vergrößerung der Auswahl oder das Angebot leistungsfähigerer Produkte. Okay, ein großes Problem, und hier möchte ich nochmal halt ein bisschen drauf eingehen, sind die Umweltvorteile, weil Umweltvorteile sind sehr schwer zu quantifizieren. Wenn jemand einen Bus nimmt anstatt ein Auto, dann verbessert sich die Luft dadurch, aber wie quantifiziert man das? Das ist natürlich super kompliziert. Kein Problem für diese angemessene Verbraucherbeteiligung, die ist natürlich zu bejahen, wenn zum Beispiel das Produkt weniger Strom verbraucht. Das ist auch wirklich das einfachste Beispiel, weil wenn das Produkt, keine Ahnung, die Lampe verbraucht weniger Strom wegen der Koordinierung, dann ist das natürlich ein Effizienzvorteil. Und es ist natürlich auch eine angemessene Verbraucherbeteiligung gegeben, weil jeder Verbraucher freut sich, wenn weniger Strom verbraucht wird, weil das kostet weniger Geld. Also da sagt kein Verbraucher Nein zu. Aber, und wie sieht es in diesem Fall aus? Die Taxiunternehmen der Stadt München beschließen die Nutzung von teurerem Biobenzin. Davon profitieren natürlich alle Münchner, denn die Luft wird nicht nur für Taxikunden besser, sondern eben für alle in München. Wer aber zahlt diesen Vorteil? Allein die Taxikunden, weil die bezahlen ja für die Taxis, aber nicht der immer nur Bus fährt. Wie sieht es jetzt also aus mit einer wesentlichen Überlappung? Sind 90% der Taxikunden Münchner, wird die Antwort wohl ja sein. Was aber, wenn es nur 30% sind, weil die meisten, die Taxi nutzen, sind vielleicht die, die am Flughafen ankommen und die sind keine Münchner. Eine Überlappung liegt vor bei diesen 30%, aber ist sie wesentlich? Ist sie so wesentlich, dass die Verbraucherbeteiligung, ja, dass die Vorteile der Verbraucher die Nachteile der Wettbewerbsbeschränkungen überwiegen? Das ist ja diese Kernfrage hier. Und soll es überhaupt darauf ankommen? Oder ist die Einführung von Biobenzin nicht in jedem Fall eine gute Sache? Also hier diesen Aufsatz von dem Bea Buisier und dem Lau, den kann ich empfehlen, den habe ich durchgelesen in Vorbereitung auf meine Klausur. Und insbesondere diesen Teil, den ich hier eingeblendet habe, das ist, das ist so der Kernpunkt, den ich hier mitgenommen habe aus dem Aufsatz. Und das solltet ihr euch vielleicht nochmal durchlesen, wenn ihr jetzt auch bald eine Klausur schreibt und vielleicht euer Professor schon häufig auf so Umweltsachen eingegangen ist, dann lohnt sich das definitiv. Gut. Dann dritte Voraussetzung vom 101 Absatz 3. Das ist die Unerlässlichkeit. Hier müsst ihr die Definition kennen. Unerlässlichkeit liegt vor, wenn keine weniger wettbewerbsbeschränkende Alternative vorhanden ist. Okay, regelmäßig zu verneinen bei Hardcore-Kartellen. Bei solchen Hardcore-Kartellen oder diese Kernbeschränkung, da ist regelmäßig der 101 Absatz 3 zu verneinen. Manchmal kann man auch sogar sagen, ja, wenn ihr den nicht prüft bei so einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung, ist das nicht so schlimm. Okay, aber ihr schreibt ein Gutachten, wenn möglich, prüft den 101 Absatz 3 immer. Genau. Letzter Punkt hier bei dem 101 Absatz 3, das ist der Ausschluss, oder es darf kein wesentlicher Wettbewerb ausgeschlossen werden. Hier müsst ihr diese Marktanteilsgrenzen auswendig lernen, leider. 20%, das ist unbedenklich dann noch, wenn die Beteiligten an der Koordinierung nur 20% Marktanteil haben, dann ist das unbedenklich. Wenn die schon 50% haben, dann wird man wohl sagen müssen, der 101 Absatz 3 greift regelmäßig nicht, weil dann wird ein wesentlicher Wettbewerb ausgeschlossen und bei 80% sowieso. Okay. Ja, dann gab es noch, was ich nicht ganz genau weiß, das ist die Anwendbarkeit von 101 Absatz 3 auf den Artikel 102 AEUV. Von der Systematik her hätte ich eher gesagt, nein, kann man nicht anwenden, weil der steht halt im Absatz 3 von den 101. Der steht nicht irgendwie als 103 da und auch der Wortlaut sagt jetzt nicht, der ist hier anzuwenden auf 102. Aber der EuGH sagt wohl, dass man den auf den 102 auch anwenden kann. Könnt ihr euch hier bei diesem Urteil nochmal durchlesen. Und ihr seht halt, das ist sehr aktuell. Zumindest nehme ich dieses Video in 2024 auf. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.